Bei Endometriose denken viele zuallererst an Schmerzen und obwohl das nicht das einzige Symptom ist, lass uns heute einmal genau darüber sprechen, über Schmerzen bei Endometriose. Falls wir uns noch nicht kennen, hallo, ich bin Stefanie und ich bin selbst Endometriose-Betroffene und die Gründerin der Plattform Endo2Power. Also Endometriose-Schmerzen, was ist das eigentlich, woher kommen die? Generell ist das Thema sehr komplex. Wenn wir uns nochmal kurz überlegen, was denn Endometriose eigentlich ist, dann geht es darum, dass Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst oder sich ausbreitet. Die Folge sind dann Entzündungen, Narben und eben auch Nervenreizungen, die dann akute und auch chronische Schmerzen verursachen. Und um jetzt diese Schmerzen zu, in Anführungszeichen, bekämpfen, ist es essentiell zu verstehen, woher diese Schmerzen eigentlich kommen. Denn wir Frauen hören viel zu oft, Menstruationsbeschwerden sind normal. Aber wenn du ganz, ganz starke Menstruationsbeschwerden hast und vor allem auch ganz, ganz starke Schmerzen, dann ist es eben nicht normal und ein Grund kann eben sein, dass du unter Endometriose leidest und dass es nicht einfach nur irgendwie Menstruationsbeschwerden haben, sondern eine chronisch entzündliche Erkrankung. Also woher genau kommen die Schmerzen, wann und wie treten sie auf? Zuerst mal werden diese Schmerzen stärker und zwar zyklusabhängig. Zyklusabhängig heißt jetzt nicht nur während deiner Blutung, sondern sie können sich auch verstärken während deines Eisprungs. Also die monatliche Blutung bzw. der Zyklus spielt hier eine ganz große Rolle. Warum? Auch das Endometriosegewebe reagiert nämlich auf die hormonellen Schwankungen des Zyklus. Das Problem ist aber, da sich dieses Gewebe, ich sag mal, an der falschen Stelle befindet, also eben nicht im Uterus, kann es sich nicht wie bei der normalen Menstruationsblutung einfach ablösen und verschwinden. Die Folge sind dann also Entzündungsreaktionen und teilweise eben auch Narbenbildung und Nervenreizung. Und all das sind eben Faktoren dafür, dass wir Endometriose-Schmerzen empfinden. Zusätzlich gibt es allerdings auch noch weitere Symptome, die auch wiederum Schmerzen verursachen können, wie zum Beispiel die chronische Erschöpfung, auch CFS genannt. Schauen wir uns jetzt aber doch direkt mal an, welche Lösungen es gibt. Wir starten zuerst mit den schulmedizinischen Lösungen und kommen dann zu den etwas alternativeren Methoden. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ich bin keine Ärztin, ich bin nicht dazu berechtigt und auch nicht befähigt, dir irgendwelche Behandlungsempfehlungen oder Heilversprechen zu geben. Das heißt, alles, was ich dir jetzt erzähle und generell alles, was ich dir in dieser Folge erzähle, sind hauptsächlich Erfahrungen bzw. das Ergebnis von meiner eigenen Recherche. Und auch noch ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum zu sagen, die Schulmedizin ist schlecht oder was anderes ist schlecht, sondern es kommt immer auf eine ganz individuelle Zusammensetzung verschiedenster Methoden an, um deiner ganz persönlichen Erleichterung zu verschaffen. Okay, welche Möglichkeiten zur Schmerzlinderung haben wir durch die Schulmedizin? Zuerst mal ganz klassisch, häufig immer noch empfohlen, wären das hormonelle Dinge, eben wie zum Beispiel die, Anführungszeichen, die Pille, also das ist nicht immer die Antibabypille, aber funktioniert eben genau so. Der Eisprung wird unterdrückt und das soll die Schleimhaut zum Schrumpfen bringen, beziehungsweise dadurch, dass eben Endometriose östrogenabhängig ist, zielt die Hormontherapie darauf ab, diesen natürlichen Zyklus ja zu unterdrücken oder zu unterbrechen. Die Vorteile sind ganz klar, dass das einfach ist. Man nimmt einfach eine Tablette zum Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere hormonelle Mittel, zum Beispiel die Spirale oder auch Spritzen. Aber so dieses Typische wäre eben eine Pille, eine Tablette. Die Linderung ist in Anführungszeichen vielversprechend. Also viele Frauen berichten von einer deutlichen Reduktion der Schmerzen. Das muss allerdings tatsächlich nicht sein. Also es ist auch hier kein Versprechen, dass das funktioniert. Und ein weiterer Vorteil ist, es kann das Wachstum neuer Endometrioseherde verlangsamen. Nachteile sind eben, wie gesagt, dass das Ganze nicht wirken muss. Zudem ist es eben auch keine dauerhafte Lösung, weil das Ganze funktioniert natürlich auch nur so lange, wie du dieses Medikament nimmst. Es ist auch nicht so angenehm unbedingt, weil natürlich auch viele und vor allem auch häufige Nebenwirkungen das Problem nur so ein bisschen verlagern. Und dann muss man hier eben auch ganz individuell abwägen, was ist jetzt eigentlich, was ist stärker oder mit was will und kann ich eigentlich leben. Die zweite Sache, die man schulmedizinisch häufig macht, ist eine Operation, eine Laparoskopie, auch Bauchspiegelung genannt. Und das wird oft gemacht, wenn entweder Medikamente nicht wirken, erstmal als unfruchtbar, tituliert wird. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Dazu wird es auch bald nochmal eine Extra-Folge geben. Oder man sagt auch, okay, wenn die Schmerzen wirklich zu groß sind, weil zum Beispiel ein riesen Endometrioseherd im Körper ist, dann kann es durchaus sehr sinnvoll sein, so eine Bauchspiegelung zu machen. Der Vorteil ist dann eben, dass dieser Herd direkt entfernt wird und man kann eben auch das Gewebe zur Untersuchung geben. Aus dem Grund wird durch so eine OP Endometriose häufig dann auch erst entdeckt bzw. diagnostiziert. Der Nachteil ist, es gibt keine Garantie gegen Wiederauftreten. Das heißt, die Schmerzen und eben die Endometrioseherde, die diese Schmerzen auch verursachen, können sogar an der gleichen Stelle zurückkehren. Wichtig ist jetzt auch noch, nicht jede Endometriose-Läsion ist auf den ersten Blick sichtbar und vor allem ist dann eben auch die Erfahrung des Chirurgen wichtig und auch nochmal gut zu wissen, es wird gar nicht immer alles entfernt. Also es wird auch manchmal mit Absicht noch etwas dagelassen, wenn man eben sagt, okay, das jetzt zu entfernen, würde mehr Schaden anrichten. Das Ganze kann man natürlich auch selbst überhaupt nicht, beurteilen, sondern auch hier ist man natürlich wieder auf das Wissen, die Erfahrung und auch das Können des Chirurgen oder der Chirurgin angewiesen. Eine weitere Sache, die man schulmedizinisch und vermutlich auch einfach zu Hause ganz oft probiert, sind natürlich Schmerzmittel und auch hier wieder natürlich ein Medikament, das ganz einfach, häufig auch rezeptfrei und schnell verfügbar ist. Der Nachteil ist auch hier, es ist absolut keine Heilung. Also auch hier, es wird nur auf ein Symptom gegangen, nicht auf die Ursache. Die Wirksamkeit ist nicht bei allen Betroffenen gleich gut. Also manche sagen sogar, okay, ich kann das Zeug wie Tic Tacs futtern und es bringt gar nichts. Anderen hilft eine Tablette. Also auch hier wieder super individuell. Aber Nebenwirkungen spielen natürlich auch hier eine Rolle und man sollte die auch nicht dauerhaft nehmen. Okay, das war jetzt die schulmedizinische Seite. Schauen wir uns einmal an, welche Alternativen bzw. ergänzenden Lösungen es gibt. Die Schulmedizin ist sehr darauf fokussiert, akute Probleme und auch das Fortschreiten der Erkrankung zu adressieren. Und alternative, ergänzende oder komplementäre Methoden sind meistens darauf ausgelegt, die Lebensqualität im Alltag signifikant zu verbessern. Sie ersetzen also keine medizinische Behandlung, allein schon deshalb, weil es zwei verschiedene Ansätze sind. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass die Schulmedizin nicht auch die Lebensqualität verbessern kann und alternative Methoden nicht auch dazu beitragen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Also was gibt es? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ganz manuell zu arbeiten, zum Beispiel über Physiotherapie am Beckenboden. Der Vorteil ist hier, man bekommt das auf Rezept, also von der Krankenkasse. Und man muss natürlich auch schauen, dass man dann zu einer spezialisierten Physiotherapeutin, zu einem spezialisierten Physiotherapeuten geht. Und der oder die natürlich auch wirklich weiß, wie man da jetzt an die Sache rangeht. Weil es ist jetzt nicht unbedingt, so eine typische Sache, wegen Endometriose zur Physiotherapie zu gehen. Aber eben diese manuelle Therapie oder beziehungsweise erfahrene Therapeuten können eben helfen, diese inneren Verklebungen und Anspannungen manuell zu lösen oder eben zu massieren und können dir eben auch Tipps geben, was du an Übungen und Massagetechniken zu Hause machen kannst. Die Herausforderung ist natürlich, dass nicht jede Physiotherapeutin auf Endometriose spezialisiert ist. Und daher ist es wichtig, nach einer Expertin zu suchen, die mit der Komplexität der Erkrankung vertraut ist. Denn natürlich gerade auch so eine manuelle oder mechanische Reizung kann natürlich im schlimmsten Falle auch Schmerzen verstärken. Und eine weitere Herausforderung oder ein Nachteil ist, dass die Krankenkasse natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Sitzungen pro Jahr übernimmt. So, das zeigt uns auch schon mal so ein bisschen das Thema oder die Problematik mit diesen alternativen Sachen. Und zwar werden die eben häufig auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Trotzdem sind andere Dinge, die man eben machen kann, ja super, super hilfreich, beziehungsweise können eben die Lebensqualität signifikant verbessern. Es gibt so, so viele Sachen, die man machen kann. Ich kann jetzt nicht alle nennen, aber ich möchte dir mal drei Dinge hier nennen, die wirklich mir super gut helfen, beziehungsweise mit denen ich überraschend gute Erfahrungen gemacht habe. Und wenn du wissen willst, was es darüber hinaus gibt, ich habe eine ganze Liste an Dingen für dich auf meiner Plattform Endo2Power. Du musst dich dazu nicht anmelden, du brauchst kein Krankenkassenrezept, du klickst einfach auf den Link und kannst dich sofort kostenlos informieren. Den Link packe ich dir natürlich in die Beschreibung. Machen wir weiter. Was mir unglaublich gut hilft, ist Yoga Nidra. Ich bin ja selbst auch Yogalehrerin und trotzdem kannte ich das eine ganze Zeit lang gar nicht. Yoga Nidra ist der yogische Schlaf und es ist so eine Art geführte Entspannungsübung, die aber in einem wachen Zustand stattfindet, obwohl Nidra Schlaf bedeutet. Ein kleines bisschen verwirrend, aber ist gar nicht so kompliziert. Yoga Nidra hilft nämlich, das Nervensystem zu beruhigen und mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Du musst also nichts machen, du liegst auf dem Rücken oder in irgendeiner anderen bequemen Position. Und dann hörst du sozusagen nur zu und kannst dadurch vor allem drei Dinge erreichen. Und zwar einmal die Schlafverbesserung, die Schmerzmodulation und auch die Stressreduktion. Und der Schlaf ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns regenerieren. Und wenn wir Schmerzen haben, dann schlafen wir häufig auch nicht gut. Die Schmerzmodulation funktioniert vor allem über die tiefe Entspannung. Und die Stressreduktion, beziehungsweise vor allem auch chronischer Stress, verschlimmert die Entzündungen. Das heißt, die Stressreduktion vermindert auch Entzündungen und kann damit Schmerzen positiv beeinflussen. Die nächste Sache ist weitaus noch unbekannter, und zwar die Kunsttherapie. Und dafür musst du jetzt nicht irgendwie künstlerisch begabt sein oder so, sondern es geht darum, einen emotionalen Ausdruck zu finden oder einen nicht sprachlichen Weg von deinen Emotionen, wie zum Beispiel Wut, Trauer oder vielleicht auch Frustration, eben wegen der Endometriose, wegen der Schmerzen. Das Ganze kann auch helfen, zur Selbstreflexion beizutragen und natürlich auch zur Ablenkung. Und wie gesagt, du brauchst absolut kein künstlerisches Talent und du brauchst auch kein teures Malequipment oder so. Alle Infos findest du natürlich auch hier auf Endo2Power und ich verlinke dir auch direkt einen Kurs, den du ganz bequem zu Hause machen kannst. Du brauchst dazu nicht mal das Haus zu verlassen und alles, was man normalerweise hat, also Zettel und Stift, sind absolut ausreichend. Und der nächste und für heute letzte Punkt, die Ernährung. Und die Ernährung ist natürlich so ein großer Punkt, also da kann man eigene Episoden drüber machen. Auch hier, wenn du mehr darüber wissen willst, ich verlinke dir noch eine Podcast-Folge dazu und auch direkt den Zugang zu auf Endometriose spezialisierten Ernährungsberaterin. Warum hilft es, über die Ernährung zu arbeiten? Naja, ganz einfach, auch hier geht es primär erstmal um die Entzündungshemmung, beziehungsweise auch dadurch, dass du dich einfach besser fühlst, weil so ein Endobelly macht natürlich auch keinen Spaß. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man hierbei sehr individuell arbeitet. Also diese ganzen Instagram-Tipps sind alle gut gemeint, aber müssen nicht unbedingt helfen, beziehungsweise können vielleicht sogar die Sache verschlimmern. Dadurch ist es ganz wichtig, eine fachkundige Beratung zu haben, die eben auf Endometriose spezialisiert ist. Und auch was Nahrungsergänzungsmittel angeht, probier nicht einfach irgendwas aus, sondern lass dich hier auch am besten beraten, was zu dir passt, weil auch hier, wir wollen ja kein Ungleichgewicht erzeugen, auch wenn wir es nur gut meinen, das geht jetzt nicht nur um Nahrungsergänzungsmittel, sondern da geht's auch um so Dinge wie Verzichte auf Gluten zum Beispiel. Weil, und das weißt du vermutlich auch längst, es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unseren Darm mit ganz unterschiedlichen Lebensmitteln, Bakterien, guten Bakterien auch füttern. Und wenn wir da jetzt auf so eine Radikaldiät gehen, dann ist einfach unser Darmmikrobiom in Gefahr. Also wir fassen zusammen, Endometriose-Schmerzen sind einfach sehr komplex und erfordern darum einen multidisziplinären Ansatz. Es gibt nicht so die eine Methode, die für alle hilft und es ist am besten, sich mal beides anzuschauen, also sowohl die Schulmedizin als eben auch komplementäre Methoden und sich dann daraus die für sich perfekte Mischung zusammenzustellen. Alle Infos zu dem, was ich hier genannt habe, aber auch darüber hinaus, was du sonst noch machen kannst, findest du auf Endo2Power. Alle Links sind in der Beschreibung.